Diese Episode wird euch präsentiert von Cyclite, das leichteste Bikepacking-Taschenset am Markt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Wart kurz, ich glaube, wir müssen ein paar Sekunden vergehen lassen.
Ja. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Ultracycling-Podcast zum Transcontinental Race 2026.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Heute wieder in der üblichen Besetzung. Straps ist wieder da.
Ich bin wieder da, ich bin wieder fit und ich bin wieder gut bei Stimme. Und ich möchte gleich mal Danke sagen an die Lilly und an dich, dass ihr die letzte Episode wirklich fein aufgenommen habt. Ich habe mir es jetzt angehört bei den kleinen Trainingsrunden, die ich mittlerweile wieder gefahren bin. Und war für mich auch ganz erstaunlich und ganz gut zu hören, weil ich das erste Mal nicht dabei war bei einer Sitzfleisch-Episode. Und das ist echt spannend gewesen. Ich war wirklich aufgeregt, wie die Episode rausgekommen ist.
Ja, für mich war es total weird. Ich habe es mir natürlich nicht angehört. Also es war so komisch, das allein aufzunehmen, so allein in die Kamera reinzusprechen. So, wir reden ja jetzt miteinander. War ungewohnt, aber ja, ich habe viel gutes Feedback gekriegt. Danke dafür. Das war sehr, sehr schön. Und ja, hoffentlich brauche ich das nicht allzu oft allein machen.
Ja, ich weiß nicht, irgendwann war mal eine Episode in den besten Episoden des Jahres, wo du nicht dabei warst. Mal schauen, vielleicht wird das jetzt überhaupt die Top-Episode, wenn ich nicht dabei war. Dann wissen wir, was wir in Zukunft zu tun haben.
Ja, du hast es eh schon im Intro gesagt. Wie geht's da? Bist wieder, also körperlich zumindest. Also ich glaube, verarbeiten müssen wir das jetzt im Podcast, was da passiert ist, aber körperlich wieder fit?
Ich bin körperlich wieder fit. Ich habe, als ich heimgekommen bin, mir gleich eine Überweisung geholt zum Lungenfacharzt, weil im Prinzip habe ich drei Themen gehabt, warum ich beim TCA ausgeschieden bin oder mich entschieden habe zum Aussteigen. Das war einerseits, ich habe Fieber gekriegt, 37,9. Ich habe die letzten beiden Tage ganz schlecht Luft holen können. Also ich habe Atemprobleme gehabt, so ein Husten, so ein lautes Röcheln in der Lunge beim Ein- und Ausatmen. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich kann ab 200 Watt einfach nicht mehr atmen. Ich habe viel zu wenig Luft gekriegt. Ich bin in der Ebene noch vernünftig dahin gerollt. Aber bei den kleinen Anstiegen ist einfach nichts mehr gegangen. Das war eigentlich das, was ich auch noch drei Tage später gespürt habe, die Atmung. Und auch das mit den Verdauungsschwierigkeiten, Durchfall, ich glaube, das war dann einfach so die logische Folge, wenn du bei einem Ultrarennen gesundheitlich daneben bist, krank wirst, dann ist Durchfall meistens eine Begleiterscheinung oder so. Jedenfalls Lungenfacharzt, Lungenfunktionstest perfekt, Lungenröntgen perfekt, keine Geräusche mehr, ich kann wieder gut atmen und ich darf jetzt auch wieder ganz normal trainieren und bin jetzt da diese Woche jeden Tag 2 Stunden circa locker geradelt und werde nächste Woche wieder ordentlich zum Trainieren anfangen.
Sehr, sehr gut zu hören. Und ja, was passiert ist, was vielleicht mögliche Ursachen sind, werden wir jetzt in den nächsten Episoden klären. Wir werden über dein TCR sprechen. Wir werden aber natürlich auch über den weiteren Verlauf des TCRs sprechen. Und gleich mal vorweg, Riesengratulation an den Robin, der ein unglaubliches Rennen abgeliefert hat, von Start zu Finish, also wirklich von Anfang an dominiert, muss man fast sagen. Und auch an die Sarah Boslett, die schnellste Dame war, die auch ein extrem starkes Rennen abgeliefert hat und auch mental unglaubliche Stärke bewiesen hat, weil das wirklich ein Kampf war da um den Damensieg. Die zwei Damen haben sie richtig gematcht. Das war so spannend zum Zuschauen, das war so eng. Und dann am Ende mit einem besseren Ende für die Sarah. Also auch da herzliche Gratulation.
Ja, ich kann mit dem noch anschließen. Ich habe dem Robin auch gratuliert und wir haben nach dem Rennen noch ein bisschen uns ausgetauscht und geschrieben. Und ja, es war absolut beeindruckend. Wir werden jetzt in den nächsten wahrscheinlich 3 Episoden zu meinem Rennen sicher noch öfters auf dem Robin Gemperle zu sprechen kommen. Er war der große Favorit davor. Ich habe natürlich selbst auch Chancen ausgerechnet. Ich war sehr gut in Form und muss trotzdem sagen, so gut und fehlerfrei, wie er unterwegs war, ich glaube, es wäre für alle, auch für einen Vorjahressieger, der Victor Bosoni, weil die beiden wären jetzt ja gerade als so die Stärksten vielleicht in dem Sport gehandelt, wäre es, glaube ich, sehr, sehr schwer gewesen, beim Robin dran zu bleiben, weil er ist schnell gestartet, hat aber nicht übertrieben, ist nicht eingebrochen, hat keine Navigationsfehler gemacht, man hat nichts von Pannen gehört, er hat eine gute Route gehabt, er hat scheinbar keine Schwächephasen gehabt, also es war wirklich ein absoluter Start-Ziel-Sieg in einem Tempo, das unglaublich war. Und ich werde nachher noch ein bisschen vergleichen, wie meine Leistungswerte waren am ersten Tag und dass ich trotzdem Rückstand gehabt habe auf ihn von Anfang an. Das heißt, er muss deutlich aerodynamischer gewesen sein oder deutlich kräftiger getreten haben oder beides. Jedenfalls, es war schon seine Ausrüstung, sein Setup war schon irgendwie ganz spannend. Ich habe Fotos gesehen und habe mir gedacht, wo sind seine Trinkflaschen? Der hat keine Trinkflaschen am Rad. Und es ist dann offensichtlich so gewesen, ich weiß nicht, ob er Details geteilt hat, aber Trinkblase unterm Trikot, am Rücken und an der Brust. Und das war eine Lösung, die ich so noch nie gesehen habe, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also vor allem nicht von so am Rennen. Also ich kenne die Trinkblase unterm Trikot von so 150 bis 300 Kilometer Gravel-Rennen, wo dann aber auch bei den Resupplies, wo man dann also erlaubterweise Resupply bekommt, wo dann einfach die Trinkblase ausgetauscht wird. Und ja, diesen Känguru-Beutel dann am Unterhemd auch noch, den hat auch der Martin Moritz sich selbst oder nähen lassen. Den habe ich sehr, sehr cool gefunden und das ist auch sicher was, was ich mir vielleicht ein bisschen abschauen werde, weil ich habe jetzt auch beim Bright Midnight sehr, sehr oft sehr viel einfach unter das Trikot reingestopft und das ist dann immer das verrutscht und so. Und da finde ich diese Känguru-Beutel-Lösung finde ich weltklasse. Das werde ich mir jedenfalls abschauen.
Ja, wir wissen ja, von der Aerodynamik her ist es ja immer auch von Vorteil, einen, sagen wir mal, gut gefühlten Bauch zu haben. Und das Problem ist meistens nur, wenn man einen echten Bauch hat, dann ist das meistens auch mit mehr Körpergewicht verbunden, was wiederum langsamer macht. Aber sich aerodynamisch Dinge unter das Trikot zu stopfen, man sieht es, glaube ich, im Triathlon immer wieder, dass da teilweise wirklich auch so Polster oder so unter das Trikot gesteckt werden, damit der Raum zwischen Brust und Aufleger irgendwie verringert wird und der Luftstrom da optimiert wird. Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch nochmal an alle, die mittlerweile im Ziel sind. Nicht nur an die Sarah Bosslet und den Robin Gemperle, aber das war eine absolut beeindruckende Leistung von den Gewinnern. Es war insgesamt ein sehr, sehr schnelles Rennen. Und ich glaube, wir steigen jetzt einfach ein, oder? Mit Anreise, also Vorbereitung.
Genau. Also nochmal auch von mir allen, also herzliche Gratulation alle, die jetzt schon im Ziel sind. Auch allen, die noch unterwegs sind und in der Karenzzeit ins Ziel kommen werden. Und dann auch noch allen, die nach der Karenzzeit ins Ziel kommen werden. Auch da, das war letztes Jahr die letzte Finisherin außerhalb des GCs, die war sehr, sehr lang unterwegs. Das war arg zu beobachten und gar nicht, also wirklich nicht negativ gemeint, aber die hat wirklich gekämpft um jeden Meter und hat es dann geschafft. Und ja, total spannend, also es war so im Tracking immer wieder und so viel bekannte Namen zu lesen und danach zu sehen, die Leute, die letztes Jahr so immer um mich herum waren, jetzt wieder so zwischen 20 und 30 zu sehen. Obwohl es so ein schnelles Rennen war, also die haben sie dann doch alle nochmal gesteigert, meiner Meinung nach, da wäre ich heuer sicher nicht in der Gegend gewesen. Es war sehr, 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 sehr cool zu beobachten. Und ja, ich würde sagen, gehen wir rein ins TCR 2026.
Die Anreise ist ja immer schon eine erste große Hürde, ein erstes großes Thema. Ich habe von anderen gehört, gecancelte Flüge, Rad ist nicht mitgenommen worden, es hat irgendwie Probleme gegeben, Verspätungen, alles Mögliche, so wie immer. Es hat auch viele gegeben, die mit Zug und Fern- oder Flixbus angereist sind. Bei mir war es heuer nicht ganz optimal, aber nicht so schlimm, wie es schon mal war. Ich habe nur beim Umsteigen am Flughafen in Oslo ein kleines Problem gehabt, weil mein Rad hätte eigentlich nach Trondheim umgeladen werden sollen. Und dann stehe ich so beim Boarding und dann leuchtet das Licht rot. Und dann wurde mir gesagt am Schalter, dass ich jetzt schon einsteigen kann, aber ich muss wissen, mein Rad wurde nicht eingeladen. Das liegt nur irgendwo unten bei der Gepäckausgabe. Das heißt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich fliege nach Trondheim und das Rad wird nachgeschickt. Das wird wahrscheinlich 1 bis 2 Tage dauern. Das weiß niemand. Oder ich verzichte auf den Flug. Ich bleibe in Oslo, muss aber das Radl unten beim Gepäckschalter abholen und neu einchecken. Das gibt's manchmal. Eigentlich müsste man das vorm Flug wissen. Zu mir ist aber gesagt worden, das Radl geht durch bis Trondheim. Und deswegen habe ich es nicht wissen können. Jetzt habe ich aber zum Glück 3 Stunden später einen anderen Flug gekriegt, mit dem Rad gemeinsam, habe das dann eingecheckt, bin um Mitternacht in Trondheim angekommen, habe den letzten Bus in die Stadt erwischt, um ein paar Minuten, und habe dann bei der Adresse des Apartments genau die Bushaltestelle gehabt, bin ausgestiegen, habe mir den Schlüssel aus der Schlüsselbox geholt und dann steht der Zettel dabei: Die Adresse des Apartments ist 500 Meter entfernt. Und dann stehst du mitten in der Nacht in Trondheim mit einem 30 Kilo schweren Radl oder mit der Schachtel, wo das Radl drinnen ist, und denkst da, wie soll ich jetzt 500 Meter zu Fuß gehen und das Ding tragen? Also, das war die erste kleine Schwierigkeit. Zum Glück habe ich dann jemanden getroffen, der voriges Jahr Transcontinental gefahren ist, ein Mann aus Dubai. Ich habe mich sogar an ihn erinnern können, wir haben voriges Jahr in Konstanza im Finish ein Foto gemeinsam gemacht und er hat gesagt, ja, total super, dass er mich sieht, und wir haben kurz geplaudert und er hat mir dann geholfen, das Radl ins Apartment zu tragen. Und dann bin ich dann um 2 in der Nacht oder so, völlig überwältigt von der Stimmung, vom orangen Himmel, dann irgendwann eingeschlafen.
Also kurzer Hack meinerseits, also wenn der Radkarton nicht nur one way ist, sondern wenn man damit auch wieder heimfliegt, man kann auch irgendwie so billige Räder oder so, wie auf einem Einkaufswagen, diese Drehräder, sie im Baumarkt kaufen und mit Duct Tape unten am Karton festmachen, dann kann man den super schieben und ziehen. Also das ist echt ein Hack, falls man eben hin und retour mit dem gleichen Radkarton fliegt, was ja beim TCR nicht der Fall ist.
Ja, es ist sehr schlau, an das hätte ich noch nicht gedacht. Ne? Und weil es jetzt wirklich gerade zum Thema passt, habe ich eine der vielen Zuschriften, die wir immer bekommen, herausgesucht.
Feedback der Woche.
Und zwar hat uns der Jürgen geschrieben, vor einigen Wochen: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit der Finisher-Garantie. Das würde ich am liebsten schreiben, aber es kam leider anders. Und dann beschreibt der Jürgen, dass er sich sehr viele oder im Prinzip alle Folgen von unserem Podcast angehört hat und dass er sehr viele Tipps mitnehmen hat können und Inspiration und Motivation, und vielen Dank dafür. Aber besonders interessiert haben ihn die beiden Folgen mit den Themen Did Not Finish als auch die Folgen zum Bright Midnight. Das Bright Midnight hätte das erste Ultra Race überhaupt sein sollen und ich wäre extrem gern mit dir, Flo, zum Beispiel am Start gestanden, aber leider ist es anders gekommen, weil nämlich die Norwegian Airline beschlossen hat, den Fahrradkoffer nicht mitzunehmen, obwohl er monatelang im Voraus gebucht und bezahlt war. Es waren nur 2 Sondergepäckstücke überhaupt in dem Flugzeug möglich und man hat überbucht und es waren dann zu viele, die das Rad mitnehmen wollten, und dann ist einfach das Rad zu Hause geblieben. Und der nächste Flug wäre erst ein paar Tage später gewesen. Da ist das Rennen des Bright Midnight allerdings schon gestartet worden. Das heißt, er ist am Flughafen gesessen, Game Over. Ein Did Not Start, also einfach keine Teilnahme. Und ja, es waren im Koffer die ganzen Seilkleidtaschen drinnen, die Halterungen, der Helm, Werkzeug und so weiter. Ja, und es ist natürlich mehr als bitter, muss erst einmal mental verarbeitet werden, weil sehr viel Zeit, Training, Planung und auch Geld investiert worden sind in das Ganze. Und ja, es hat viel Anteilnahme gegeben von anderen Teilnehmern, was natürlich aufbauend und aufrichtend war, aber trotzdem natürlich sehr, sehr bitter. Also, was wirklich nur hilft in so einem Fall, ist einfach gnadenlose Akzeptanz. Man kann nichts dran ändern. Ärgern hilft nicht. Es ist irgendwie höhere Gewalt. Und jetzt hat aber schon der Justinus zugesagt für 2027 einen Startplatz. Und dann wird es einen nächsten Versuch geben. Und lieber Jürgen, wir wünschen dir viel Geduld. Und natürlich drücken die Daumen, dass du nächstes Jahr genauso gut vorbereitet bist und dann auch einen Weg findest, an den Start zu kommen, gemeinsam mit dem Fahrrad.
Ja, das wünscht man da wirklich unglaublich bitter, die Geschichte. Das ist wirklich unglaublich frustrierend. Hoffentlich bist du nächstes Jahr dann genauso gut vorbereitet und kannst das dann endlich finishen.
Werbung. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, mein erstes Transcontinental Race. Ich bin außerhalb der EU gefahren durch die Balkanländer und ich war in Serbien unterwegs, ich war in Montenegro unterwegs und dort habe ich einfach nicht online gehen können, weil es wäre erstens wahnsinnig teuer gewesen und ich habe mir dann so kleine Zusatzpakete gekauft für ein paar hundert Megabyte. Mit dem ist man natürlich nicht weit gekommen, also da relativ viel Geld kostet. Was ich damals nicht gewusst habe und was auch damals mein Handy nicht konnte, ist, dass es eSIMs gibt. Und mit eSIMs hat man wirklich extrem viele Möglichkeiten und kann eigentlich in fast allen Ländern oder je nach Paket auch weltweit sie ganz günstig Daten kaufen und dann überall online sein.
Ja, und der beste Anbieter meiner Meinung nach ist da einfach Saily, weil es in der App super easy ist, sich die Datenpakete zu kaufen, nachzukaufen und man hat da die komplette Übersicht über seinen Verbrauch und über seine Kosten. Und falls jemand erinnern kann, die letzten Episoden, die ich aus Norwegen aufgenommen habe, also so ein Podcast-Upload ist natürlich extrem datenintensiv. Das habe ich dann auch gemacht mit einem mobilen Hotspot und mit einem Datenpaket von Saily. Und das Ganze hat mir dann knappe 10 Euro gekostet, 2 Podcast-Episoden aus Norwegen aufzunehmen und hochzuladen.
Ja, und mit der Saily eSIM braucht man nicht in fremden Ländern sich irgendwo eine SIM-Karte kaufen, sondern man hat alles direkt in einer App am Handy, kann in jedem Land Datenguthaben kaufen oder sich ein weltweites Paket kaufen. Und egal, ob das Kosovo, Montenegro, Serbien, wo auch immer ist. Und selbst jetzt bei meinem Transcontinental habe ich den Unterschied gemerkt. In Norwegen hätte ich zwar roamingfrei mit meinem Tarif aus Österreich online sein können, aber da war die Abdeckung relativ schlecht und mit der eSIM war ich immer mit einem 5G-Netz online.
Check auch du dir deine eSIM von Saily unter saily.com/sitzfleisch.
Und mit diesem Code oder beziehungsweise unter diesem Link gibt es 15% Rabatt auf euer Saily eSIM Datenpaket.
Werbung Ende.
Ja, und da muss man wirklich sagen, also es hat schon viele Vorteile, wenn du nicht mit dem Flieger anreist, ist abgesehen davon, dass es natürlich weniger Schadstoffe in die Atmosphäre ausstößt, wenn du aufs Flugzeug verzichtest. Es ist halt für viele oft nicht einfach, die Zeit zu finden oder viele kommen auch von weit her, Amerikaner, Neuseeländer. Aus Dubai wird es wahrscheinlich auch schwierig, mit dem Zug anzureisen. Großes Vorbild ist die Lotti, die Carlotta Schumacher, die einfach mit dem Rad zu jedem Rennen an den Start fährt. Aber ja, diese Probleme mit Gepäck, kaputten Radl, wenn es aus dem Koffer ausbockt wird oder dass es einfach nicht mitgeliefert wird, das passiert halt beim Fliegen leider nicht so selten.
Ja, bei dir hat's dann zum Glück doch geklappt mit leichter Verspätung, aber du warst ja eh ein bisschen früher dort vor dem Start. Vielleicht nochmal Schritt zurück, wir sind ja jetzt schon in Trondheim. Was waren so die letzten Wochen vorm Start? Und jetzt können wir auch ganz offen reden über die Routenplanung. Was waren so die größten Challenges bei der Routenplanung?
Ich muss sagen, bei der Routenplanung habe ich jetzt doch schon ein bisschen Erfahrung. Es waren heuer die Herausforderungen definitiv, die vielen Band Roads in Polen zum Beispiel, aber auch Tschechien und Slowakei, weil da hat es direkt rund um Checkpoint 2 sehr viele Band Roads gegeben. Das heißt, da hat es ja dann wirklich die Anfangsmöglichkeit gegeben, über den Berg drüber zu gehen, weil der Checkpoint war in einem Skigebiet und du kannst quasi die letzten paar hundert Höhenmeter drüber gehen, aber nur tagsüber, weil es ist ein Naturschutzgebiet. In der Nacht ist du wirklich betreten verboten. Allerdings habe ich mir das im Training angeschaut. Ich habe mir Checkpoint 2 und die Parcours 2A2B im Training angeschaut und auch auf den Google-Fotos war für mich klar, kein Mensch wird freiwillig zu Fuß über diesen Berg gehen. Das ist wirklich alpines Gebiet. Du gehst auf 2000 Meter auf, du hast Felsen, du hast große Steinblöcke. Das ist eine echte Wanderung. Das ist nicht ein Spazierweg. Aber dann haben ein paar Tage vor Rennstart die Veranstalter nochmal E-Mail ausgeschickt. Sie haben jetzt die Anweisung gekriegt vom Nationalpark. Es ist generell absolutes Betreten verboten, wenn du mit dem Rad unterwegs bist. Also auch nicht Rad drüber schieben, drüber tragen, sondern Betreten verboten fürs Transcontinental. Und ich möchte, naja, völlig wurscht. Wird niemanden interessieren, weil kein Mensch geht da freiwillig drüber. Und dann hat es doch viele gegeben, die gesagt haben, sie hätten diese Wanderung geplant. Das hat mich echt überrascht. aber jedenfalls war für alle, die von vornherein quasi gesagt haben, sie wollen irgendwie außen herumfahren, war es schwierig, weil es war eben auch rund um den Checkpoint waren sehr viele Bandroads. Du musst entweder einen Radweg nehmen, den es nur in Segmenten gegeben hat. Zwischendurch war dann der Radweg einfach weg. Du hast müssen dann durch wildes Geröll, durch den Wald, der Robin Gemperle hat das gemacht und ein paar andere, oder eben einen großen Umweg finden, um das großräumig zu umfahren. Ich finde, das war eine große Challenge. Dann natürlich die Planung mit der Fähre, welche Fähre von wo und zu welcher Uhrzeit. Und die dritte große Herausforderung für mich, also das war jetzt nicht Routenplanen direkt, aber ich habe gewusst, es wird ein entscheidender Moment im Rennen sein, wo die Grenze zwischen Albanien und Griechenland, die hat nämlich von 21 bis 7 Uhr geschlossen. Da kommst du nicht drüber. Grenzübergänge in der Nähe ebenso. Alle Grenzübergänge von Albanien nach Griechenland haben in der Nacht geschlossen. Das heißt, da gibt's keine Alternative. Und jetzt muss man natürlich sagen, der Checkpoint 4 war sehr nah an diesem Grenzübergang. Das heißt, du weißt, wenn du beim Checkpoint 4 in der Nacht ankommst, kommst du nicht weiter, musst du warten bis zum nächsten Tag. Das heißt, das habe ich einmal so im Hinterkopf gehabt. Und es war dann ja schlussendlich wirklich auch fast mitentscheidend um den Sieg. Also der Robin hat am Spätnachmittagabend diese Grenze erreicht und der Nicolas Châtelet, der dann Zweiter geworden ist, erst in der Nacht. Und der hat dann wirklich müssen davor ein paar Stunden warten bis 7 in der Früh. Das hat man am Tracker ganz schön gesehen. Und spätestens dann war klar, dass das Rennen um den ersten Platz entschieden ist. Was mir allerdings wirklich verwundert hat, ich habe mir dann den gleichen Grenzübergang, der war 2023 schon auf meiner Route, und ich habe mir das nochmal im Replay angeschaut, da sind halt die meisten über diesen Grenzübergang drüber. Und immer hast du gesehen, ab 21 Uhr bleiben die Punkte stehen. Direkt vor der Grenze, dort legt man sich, keine Ahnung, in den Schlafsack oder bleibt im letzten Dorf davor schon und findet vielleicht ein Zimmer. Aber es hat dann doch, sagen wir mal, jeder Zehnte ist auch in der Nacht über diesen Grenzübergang drüber. Und ich habe nie verstanden, wie das geht, ob das illegal war, ob da vielleicht doch zufällig ein Grenzbeamter da war, der gesagt hat, okay, ausnahmsweise darfst du drüber. Ich weiß es nicht. Aber diesmal war es eben so, dass wirklich in der Nacht niemand drüber ist.
Ja, jetzt bei mir beim Dotwatchen, mir ist irgendwie vorkommen, also wenn ich mir so die Heatmap anschaue, es hat sehr, sehr wenig Varianz gegeben in den Routen. Also es hat so wirklich eine Hauptroute gegeben mit ein paar Varianten, aber es ist nicht so wie aus anderen Jahren, wo es wirklich komplett krasse Unterschiede gegeben hat oder wo sie wirklich so Stränge gebildet haben. Das war jetzt heuer, also die Heatmap war jetzt nicht so spannend wie in den Jahren davor. War das jetzt nur so mein Eindruck oder hast du beim Routenplanen ist dir auch eher vorkommen, es gibt eine sehr, sehr logische Variante?
Ja, ich habe jetzt im Nachhinein nur gesehen, dass doch ein paar Passagen gegeben hat, wo meine Route vielleicht schlechter gewesen wäre, als die, was ich da jetzt beobachtet habe. Zum Beispiel nach dem Checkpoint 2, da hätte ich zu weit ausgeholt nach Osten. Aber beim Planen, es war zum Beispiel in Norwegen hat es wenig Möglichkeiten gegeben. Da gibt es ein paar Täler, wenig Straßen und da gibt es vielleicht zwei Optionen, wo man sich entscheiden kann. Und das war nur für ein paar Kilometer. Danach haben sie die Routen wieder getroffen. In Schweden Richtung großer Fähre war es eigentlich so, dass die eine große Straße an der Küste und vielleicht ein paar Nebenstraßen, aber das waren minimalste Unterschiede. In Polen war es lustig, weil da hat sie es wirklich aufgedröselt in Dutzende verschiedene Routen, aber alle waren ziemlich parallel. Also du warst jetzt 2-3 Kilometer weiter im Osten oder weiter im Westen, aber es hat keine großen Unterschiede gegeben. Und ebenso rund um Checkpoint 2, da hat sie es schön aufgeteilt nach Osten, nach Westen. Eine Person ist trotzdem über den Berg gewandert. Die Sandy von Ride for Hope war wieder ein Volunteer beim Checkpoint 2 und die hat mir die Geschichte erzählt, dass jemand trotz des Verbotes über den Berg gewandert ist, aber nur ein Stückerl und ist anscheinend aufgehalten worden und zurückgeschickt worden von den Park Rangers. Und die Ausrede war, er ist ganz verzweifelt auf der Suche nach dem Checkpoint, obwohl er in Wirklichkeit schon den Stempel in der Privé-Karte hatte. Es ist halt blöd, wenn du irgendwo heimlich unterwegs bist, du hast einen Tracker dabei, es ist relativ leicht, dich zu finden. Und auch die Park Rangers wissen wahrscheinlich, dass man dort watchen kann. Ja. aber sonst muss ich sagen, wie du sagst, es hat relativ wenige Routenoptionen gegeben im Großen und Ganzen.
Spannend war, ich glaube, die eine Passage, also es hat nach dem, also vor dem Checkpoint 4, hat es zwei Varianten gegeben, einmal durch Montenegro und einmal um Montenegro herum. Und das hat schon, glaube ich, nochmal die Top 10 durcheinander gewürfelt, weil durch Montenegro durch war es sehr, sehr langsam. Vielleicht waren es weniger Kilometer, aber es war sehr, sehr langsam. Und die um Montenegro rumgefahren sind, haben dann da einige Plätze gut gemacht in den Top 10.
Kannst du dir erinnern, Flo, wie wir mit dem Robin Gemperle die Episode aufgenommen haben vor 2 Jahren, wo er sein erstes DCR gewonnen hat? Da ist es auch dort durchgegangen. Da haben wir einen Checkpoint in Sarajevo gehabt, also ein bisschen ein paar Kilometer Luftlinie entfernt von diesem Jahr. Und der Checkpoint danach war in Kosovo. Und dieses Jahr war halt knapp außerhalb von Kosovo. Und da haben wir im Prinzip die gleiche Region durchquert. Und damals ist der Robin durch Montenegro gefahren und ich bin außenrum die Schleife gefahren über Serbien. Und ich habe damals 4 Stunden auf ihn aufgeholt. Und er hat bei uns im Podcast gesagt, es war ein großer Fehler, durch Montenegro zu fahren. Extrem viel Gravel, extrem viel Höhenmeter, wegen Banned Roads, die man nicht fahren darf. Und das würde er im Nachhinein sofort anders machen. Jetzt, in diesem Jahr, ist der Robin auch den Umweg gefahren über Serbien, obwohl er normalerweise jede Abkürzung auf Schotter nimmt, wirklich jede. Aber sogar der Robin ist den Umweg gefahren. Und ja, Leute wie der Nicolas Châtelet oder der Robert Müller, bei denen weiß ich es noch, die sind durch Montenegro gefahren, die waren deutlich langsamer. Also Sitzfleisch hören.
Zahlt sich aus.
Nächsten Mal. Der Robert hat Sitzfleisch gehört, aber er hat sich nicht mehr daran erinnert.
Was war sonst? Also wir haben natürlich off-record, aber es war natürlich schon viel zu spät. Du hast mich dann noch komplett ausgequetscht über meine Erfahrung. Wie ist es mit den Temperaturen? Wie ist es mit dem Regen? Wie ist es in Norwegen? Wie ist es so weit im Norden Radl fahren? Und was nehme ich mit? Nehme ich noch die dicken Überschuhe? Nehme ich keine Überschuhe? Weil irgendwann muss man die dann halt mitschleppen. Das war schon noch, also im Vergleich zu den Jahren davor, speziellere Herausforderungen oder hat mehr Überlegungen bedurft.
Ganz genau. Ich habe heute wieder sehr, wie ich die Folge gehört habe von dir und der Lilly, da habt ihr auch über das Thema geredet, nehme ich Überschuhe mit, nehme ich Regenhose mit, nehme ich eine Winterhose mit. Das war für mich natürlich auch eine Überlegung und eigentlich habe ich die größte Sorge gehabt, die erste Schlafpause in Norwegen. Weil, das haben wir jetzt eh schon auch von euch gehört, es gibt ja dort kaum Hotels und wenn es Hotels gibt, sind die meistens ausgebucht in Touristenorten beziehungsweise unleistbar teuer. Aber es gibt dort viele Hütten und der erste Checkpoint war relativ bald nach dem Start, circa 700 Kilometer entfernt. Das heißt, ich habe gewusst, ich werde spätestens gegen Mitternacht dort sein und dann geht's hoch hinauf zum Parcours 1B, diesen Rollerwegen, den bekannten langen Gravel-Abschnitt, über den man sich gut informieren kann, weil er halt einfach gut dokumentiert ist, ist eine Touristenattraktion im Prinzip. Sehr viele Leute mit Gravelbikes und Leihrädern sind dort tagsüber unterwegs. Und da gibt's auch parallel diese Flom-Bahn. Flom ist die Stadt, wo dieser Parcours losgeht und wo der Checkpoint war. Und ja, da gibt's im Prinzip Campingplatz-Toiletten, wo man vielleicht schlafen kann. Ich habe mich erkundigt beim Tourismus Norwegen, ob diese Bahnhöfe in der Nacht offen haben. Da ist gesagt worden, nein, diese Bahnhöfe sind zugesperrt. Außer ein einziger, nämlich der in Myrdal, das ist so circa die Hälfte vom Anstieg, der hat 24 Stunden offen. Der ist auch ein ausgewiesener Rückzugsort für Menschen, die quasi Probleme bekommen am Berg. Also der ist 24 Stunden beheizt und offen. Da habe ich nicht gewusst, ob ich es bis dorthin schaffe oder ob das schon zu spät ist. Ich hätte gern davor was gefunden und einfach der Gedanke, ich finde kein Zimmer, ich finde keine Unterkunft, der hat mich einfach extrem nervös gemacht. Das hat mich wahnsinnig viel beschäftigt, weil ich wollte keinen Schlafsack mitnehmen. Aber nur wegen der ersten Nacht war ich echt unsicher. Schlafsack, ja oder nein? Daunenjacke, ja oder nein? Biwak? Ja, und da habe ich dann einfach im Prinzip auf die Wetterprognose gewartet, bis sie immer zuverlässiger geworden ist und habe dann im Prinzip am Nachmittag vor dem Start mir entschieden, dass ich alles daheim lasse und ich werde schon irgendwas finden. Also nur den Biwak mitnehmen und halt Regen- oder Windjacke.
Ja, total lustig mit diesem Rollerwegen. Also den kannte ich vorher gar nicht. Wie ich dann beim Bright Midnight war, haben alle, also viele, die schon öfter in Norwegen Urlaub waren oder irgendwelche Expats, die in Norwegen leben, die haben das alle gekannt. Und als ich wieder zurück war, habe ich dann auf Strava gesehen, also ich verfolge einen Biathleten, den Botten, der ist Bikepacking, der ist über diesen Rollerwegen und die Stine Dahle, der folge auf Strava, die ist auch mit dem Rad über diesen Rollerwegen. Also irgendwie dann alle Norweger und Norwegerinnen haben dann kurz nach dem TCR diesen Rollerweg in Angriff genommen. Und du hast auch gesagt, in der Vorbereitung auf Street View gibt es da auch den kompletten Weg zu sehen.
Ja, und das nehme ich jetzt gleich vorweg, der ist in einem hervorragenden Zustand. Also es gibt eine Passage, die ist brutal steil, das ist wirklich ein langer Abschnitt mit 20% Steigung, das ist an der Grenze, dass man es fahren kann. Ich glaube, das ist für viele eine Schiebepassage, ich bin es gefahren, aber es war wirklich, wirklich steil. Und ansonsten komplett einfach zum Fahren, also wirklich super gepflegt. Wie sagst du immer dazu, Gravel Champagne?
Champagne Gravel, ja.
Und das war wirklich überhaupt kein Stress und auch die Schotterwege davor, Parcours 1A und die Anfahrt zum Parcours 1A war alles zusammen kein Problem. Genau, und die meisten borgen sich oben ein Rad aus und nehmen dann die Abfahrt nach Flom. Das ist so in jedem Touristen- und Reiseführer drinnen. Wir haben halt die andere Richtung fahren müssen mit einem wirklich steilen Anstieg, aber es ist halt dort einfach so unglaublich schön und gut gepflegt. Also auch für mich als Nicht-Gravel-Experten war das absolut problemlos.
Was war sonst noch? Irgendwas, was du speziell überlegt hast für die diesjährige Ausgabe oder irgendwas, was anders war als bei den anderen Teilnahmen, was die herausgefordert hat in der Planung und Vorbereitung oder sonst einfach auf dein Setup und auf deine Erfahrung vertraut?
Ich habe mir schon sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe dann doch noch ein bisschen größere Taschen mitgenommen. Also ich habe von Cyclite die Frameback abgenommen und die Frameback XT genommen, also der hat einfach noch, der hat 3,2 Liter statt 2,8 Liter, weil es war für mich halt klar, ich brauche einfach den zusätzlichen Raum, weil ich halt Regenhose einpacke, weil ich mir noch so eine Isolationsjacke gekauft habe und auch die Überschuhe dabei gehabt habe und das war mir dann einfach wichtig, dass ich genügend Platz habe. Das hat auch aerodynamisch keinen Nachteil, ob die Tasche jetzt ein bisschen weiter nach hinten geht oder nicht. Das habe ich verändert.
Ich fahre immer mit der Frameback XT. Wir haben natürlich den Vorteil, wir haben beide recht große Rahmen, also mindestens ein 58er, da geht sie super aus von der Länge, bei kleineren Rahmen wird es schwierig. Um dann
ich hab mit 56er Rahmen, da passt es perfekt, ja.
Und ich nehme deshalb die große Frameback, dass ich dann mit der kleinen Arschrakete fahren kann, weil mir lieber ist, die kleinere Arschrakete einfach, obwohl die Cyclad eh kaum wackelt, aber einfach so vom Gefühl her ist mir es lieber ein bisschen mehr am Rahmen als am Sattel zu haben.
Genau, genau. Bei mir ist es ganz das gleiche, kleine Saddlebag und dafür jetzt die XT. Ich habe vorher noch die Aerobar, Handlebar Aerobag gehabt, die war ausschließlich mit Essen voll, weil ich auch diesmal viel mehr Kohlenhydratpulver, also ich habe mein Peraton High-End-Pulver mitgehabt. Ich habe da zwei Flaschen hinterm Sattel noch gehabt, das waren dann insgesamt 1,6 Kilo in den Flaschen Pulver. Und dann noch einige Sackerler vorab gefüllt. Es gibt ja diese 40 Gramm Beutel von Peraton Original. Da habe ich einige mitgehabt und das selbst abgefüllt noch in so Zip-Beuteln, weil ich mir gedacht habe, Wasser wird es überall geben. Vor allem in Norwegen ist ja die Trinkwasserqualität exzellent.
Falsch gedacht.
Ja, also da dazu später man, mehr.
Das kann ich auch einfach vom Bright Midnight vorwegnehmen. Es fließt zwar überall Wasser, aber so Wasser aus einem Wasserhahn oder aus einem Brunnen, gar nicht mal so einfach in Norwegen.
Richtig, richtig. Aber das heißt, ich habe sehr, sehr viel, ich habe insgesamt über 2 Kilo Trinkpulver mitgehabt. Ein paar Koffeingels, ein paar Riegel für die erste Nacht und halt mehr Bekleidung als sonst. Das war im Prinzip so mein Setup. Und dann waren, ja, die letzten Tage vor dem Start waren dann einfach wirklich, das war unglaublich schön. Also du hast das mir eh schon erzählt von Bright Midnight. Man sieht es auf den Fotos, aber das einmal erstmals selbst zu erleben. Also ich habe das Gefühl gehabt, es ist überall Wasser. Es ist, ob du jetzt durch die Gegend radelst oder nur durch die Gegend schaust, es gibt überall Flüsse, Bäche, Seen, Wasserfälle, aus jeder Felsritze rinnt Wasser, es ist alles grün, es ist alles saftig, es ist alles, es blüht überall, es ist wie Frühling, es ist überall bunt, es ist einfach genial. Ich habe keine Erdbeeren gesehen, so wie du, aber es hat auch viele Golfplätze gegeben. Ich glaube, für einen Golfrasen ist das auch das perfekte Wetter. Es gibt im Gegensatz zu uns momentan keine Türen, es regnet immer und es ist schon unglaublich schön, ja.
Ja, und auch eben dieses Licht ist schon speziell, also vor allem dann so ab 22 Uhr, dann leuchten die Farben irgendwie anders, kommt mir vor. Also das macht schon wirklich speziell, also ich bin komplett begeistert von der Landschaft.
Ja, und ich muss ja sagen, Trondheim ist eine wirklich schöne Stadt, also es hat eine Partymeile gegeben. Leider ist ja Norwegen nicht ins Halbfinale gekommen, das hätte man nämlich oben anschauen können. Ich war am Mittwoch schon dort, aber trotzdem, es war Public Viewing, es war einfach überall Party. Man hat gemerkt, es ist halt gerade Sommer, die Leute sind ein bisschen länger draußen und feiern und tagsüber überall Sport. Also
kurze Hose bei 12 Grad, da, die Einheimischen erkennt man daran.
Hey, das sind bei 18 Grad oberkörperfrei, bei 18 Grad ist es eskaliert komplett. Also du siehst Leute, die gehen laufen mit dem Brustgurt, Laufschuhe, oberkörperfreie Bodenhosen, weil 18 Grad ist quasi, ist Hochsommer und Hitze. Ja, es ist unglaublich und es ist halt ein Olympiatrainingsstützpunkt in Trondheim, der Johannes Klebo, der erfolgreichste Langläufer aller Zeiten, wohnt in Trondheim und trainiert dort und du siehst einfach schon Skisprungschanzen, die Loipen sind asphaltiert, also du kannst im Sommer mit den Skirollern dort trainieren und im Winter, habe ich mir erkundigt, ist es halt einfach perfekt, weil du kannst die Leute sofort präparieren bei wenig Schnee und halten deutlich länger. Also du merkst schon, hey, wie viel Stellenwert da einfach der Sport und vor allem natürlich der Wintersport hat. Und es ist ein riesengroßer Schneehaufen dort, abgedeckt mit Sägespänen. Der bleibt den ganzen Sommer dort, der schmilzt nicht, damit dann im Herbst so früh wie möglich quasi Schnee für den Wintersport zur Verfügung steht.
Ja, also wird das Depot wird wahrscheinlich weniger schmelzen wie das in Obertiljach. Das schmilzt auf ein Drittel zusammen ungefähr, habe ich mir da sagen lassen. Da gibt es auch eine Rollerbahn und Flutlicht und alles. Ich denke, bei den Temperaturen in Trondheim wird's länger halten.
Werbung.
Die Rallsaison ist im vollen Gange, das heißt, man ist viel unterwegs, man ist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Da geht es halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.
Ja, und selbst bei 11 Grad und Nieselregen, das habe ich einen Tag gehabt, sind die Leute kurz unterwegs, wenn man wen beim Radlfahren trifft. Also das ist dort immer noch kein Sommer für Beinlinge oder Regenjacke oder so.
Ja. Es ist ja auch Sommer, warum nicht im Sommer gewandt Sport machen.
Und der Tobias, kannst du dich erinnern an unser Race Across America Special, da haben wir aus Schweden beziehungsweise Norwegen vom Tobias immer wieder Infos gekriegt. Ja. Über den Jimmy, damals der Ram-Sieger, der Tobias lebt ja in Trondheim und mit dem habe ich auch eine Runde gedreht und der war dann auch so nett und hat für mich ein bisschen Gepäck mit der Post nach Hause geschickt nach Österreich. Das war super, er war auch ehrenamtlicher Helfer beim Start, beim Ausgeben von den Privatkarten und den Kappen und den Rädern checken. Das war ganz gut, mit ihm da ein bisschen noch unterwegs zu sein, ein paar Infos zu kriegen über die Region. Und einmal bin ich auch mit dem Robert Müller, mit dem Aerobert unterwegs gewesen und hab dann das Rad des Monats, das jetzt bei Sitzfleisch immer geben wird, live gesehen. Das war sensationell.
Wir können, glaube ich, jetzt schon sagen Rad des Jahres. Da kommt nichts mehr.
Jahres.
Da kommt nichts mehr.
Wir wissen ja noch, er hat diesen Wasserkanister gehabt beim Race Across Austria. Seitdem der Spitzname Aerobert. Und er hat das jetzt auf ein neues Label gegeben, hat vorhin keinen Wasserkanister gehabt als Aero-Verkleidung von Lenker und Aufliegern, sondern so eine Halbkugel aus durchsichtigem Kunststoff. Extrem schlau, weil du hast keine kalten Finger, wenn es regnet, werden deine Hände nicht nass, aerodynamisch natürlich sowieso. Anscheinend auch vom Reglement her immer noch kein Problem. Und das hat der Robert halt jetzt auf ein neues Label kommen und dann sagt er mir das und erzählt mir, wie er das gemacht hat. Und ich habe ihn dann gefragt, hey, wo hast denn diese Plastikverkleidung her? Und er hat gesagt, ja, dieses Mal hat er sich extra was gekauft dafür. Und ich habe gesagt, bitte, wo kann man sich sowas kaufen? Ich habe gedacht, das ist vielleicht, was das so eine Partyverpackung, wo Luftballons drinnen sind oder Lametta oder irgend sowas, so ein Partygeschenk. Ich habe gesagt, nein, das ist ganz normal eine PVC-Halbkugel. Und du brauchst nur auf Amazon eingeben, PVC-Halbkugel, und dann findest du eine PVC-Halbkugel und den bestellst du. Ganz normal.
Ja, aber es ist natürlich DIY und es schaut vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen skurril aus, aber der Robert hat richtig viel Arbeit reingesteckt in sein komplettes Setup. Das ist super durchdacht. Auch sein Gepäckträger mit dem Kanister drauf, mit dem Klettverschluss, der super schnell zugänglich ist, wasserdicht ist, wo er alles reinhauen kann. Also wirklich großartiges Setup. Da kann man wirklich nur gratulieren. Dazu was er da auf die Beine gestellt, oder an den Start gestellt hat, nicht auf die Beine, sondern an den Start gestellt hat.
Ja, ich muss jetzt ein bisschen korrigieren, weil er hat mir nämlich selber gesagt, der Wasserkanister ist nicht ganz wasserdicht. Also das war so ein 5 oder 10 Liter Kanister, also wirklich so ein robuster, wo man sonst, was weiß ich, Benzin für ein Rasenmäher zum Beispiel bei der Tankstelle holt. Und der war oben aufgeschnitten und quasi der Deckel war mit Klettverschluss zum Schließen und zum Auf- und Zumachen. Und er hat gesagt, es kann sein, dass es reinregnet, er ist sich nicht sicher und das Problem wäre, wenn es reinregnet, er hat keinen Abfluss, das heißt, da steht irgendwann Wasser drinnen. Davor hat er ein bisschen Angst gehabt, aber es hat sich dann herausgestellt, dass es doch funktioniert hat. Und das Coole war, wie er den Kanister hinten befestigt hat, er hat von einem alten, kaputten Carbonrahmen, hat er mit einer Säge die beiden Streben, die von der Hinterachse zur Sattelstütze gehen, hat er herausgesägt, inklusive dem Verbindungsstück, also einfach wirklich ein Stück Rahmen herausgeschnitten. Und das hat er dort als Träger mit Kabelbinder und Klebeband quasi auf seinem Rad befestigt. Wirklich, wirklich genial. Und was ich dann ein bisschen schockierend gefunden habe, war, dass er in ganz großen Buchstaben Aerobirds auf den Rahmen geklebt hat. Und in seiner reinen Lehre hat er immer gesagt, keine Namensaufkleber auf das Fahrrad. Das macht man nur bei der Tour de France, ansonsten ist das höchst peinlich. Und jetzt, da kommt er daher mit großen Stickern, Aerobirds. Das habe ich echt arg gefunden. Aber er hat gesagt, die reine Lehre hat er mittlerweile über Bord geworfen, das hat er aufgegeben. Und wenn dann einmal, ist der Ruf einmal ruiniert, lebt er sich völlig ungeniert. Er hat auch hohe Aerosocken angehabt. Und das war auch so ein Grundsatz von ihm. Socken müssen niedrig sein.
Ja, und also er hat auch wirklich komplett durchgehend abgeliefert. Vielleicht werden wir später noch was von ihm hören. Jedenfalls großartiges Rennen vom Robert bei einer unglaublich schnellen Ausgabe. Top-Ergebnis abgeliefert und ich glaube, einer der wenigen oder sicher der einzige in den Top 10, der immer draußen geschlafen hat, der sich nie ein Zimmer genommen hat und ja, unglaubliche Leistung.
Ja, also er selbst war jetzt im Nachhinein nicht ganz zufrieden. Er hat natürlich schon Dinge gehabt, wo er gesagt hat, Routenplanung war wieder nicht ganz ideal, da hat er in ein paar Fallen getappt, aber er hat technische Defekte gehabt, seine Kassette war mit zum Tauschen, die ist kaputt worden und geht natürlich viel Zeit verloren. Aber ich bin auch der Meinung, dass er eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert hat und dafür, dass er eigentlich nie mehr dieses Rennen fahren wollte und jetzt dann doch noch einmal am Start war, habe ich das jetzt im Nachhinein extrem gut gefunden, ja.
Stimmung am Start, also schon ein bisschen Trondheim beschrieben, Stimmung sowieso speziell beim TCR. Extrem viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen aus unterschiedlichsten Motivationen und unterschiedlichste Setups. Also Startnummernabholung und Briefing war sicher wieder sehr, sehr geil.
Ja, es war sehr geil. Es war nicht ganz so eine schöne Atmosphäre wie letztes Jahr. Da haben wir so in so einer alten Halle in Santiago quasi das Briefing gehabt. Heuer war es in einem relativ kühlen Turnsaal von der Uni oder von einer Sportschule. Aber natürlich trotzdem so viele Leute zu treffen, mit den Leuten zu plaudern und einfach so in die Atmosphäre einzutauchen. Es sind deutlich über 400 Menschen, die starten. Also noch nicht 100 Frauen, wo es immer das Ziel ist vom Transcontinental, dass quasi 100 Frauen an die Startlinie bringen und dafür wird sehr viel investiert. Aber es ist nicht ganz ausgegangen. Es ist schon noch Männerüberschuss natürlich. Aber es geht in die richtige Richtung. Es hat auch sehr viele Pairs gegeben, die zu zweit an den Start gehen und insgesamt hat über 400 und das ist dann schon einfach eine Wahnsinnsstimmung, ja. Und bei mir steigt dann schon auch immer die Nervosität, weil jetzt habe ich meine fünfte Teilnahme, ich habe ja die Startnummer 5 bekommen, lustigerweise voriges Jahr fünfter Platz, fünfte Teilnahme habe ich ganz stimmig gefunden. Aber es ist nicht so, dass man mit jeder Teilnahme weniger aufgeregt ist, sondern du sammelst dir auch Erfahrungen, die nicht so gut sind. Du du sammelst Erfahrungen von Problemen, die auftreten können. Man ist vielleicht beim ersten Mal natürlich aufgeregt, weil man nicht weiß, was einen erwartet. Aber beim fünften Mal bist du jetzt schon aufgeregt, weil du ganz viele Sachen erlebt hast, die alle passieren können. Also Erfahrung und zu wissen, was es sein kann, hebt sich dann irgendwie auf und ich bin mindestens so nervös gewesen wie die Jahre zuvor.
Start dann auf diesem Hauptplatz, da bin ich eine Woche vorher noch gesessen am Café, direkt dort auf dem Hauptplatz und habe Zimtschnecken gegessen. Also es ist wirklich, dass das heuer so gefallen ist, dass wir es so knapp verpassen und ich aber dann trotzdem überall bin, zumindest am Anfang, es ist wieder total cool. Also dann habe ich da eben den Start genau verfolgt und da die Videos und Fotos vom Start und dann, ah ja, da in der Ecke bin ich gesessen mit meinen Zimtschnecken, super.
Ja, zum Thema Zimtschnecken müssen wir nicht eh noch sprechen. Ich muss nämlich auch sagen, die waren extrem gut in Norwegen, wirklich, die waren top. Ich bin ja der Meinung, die besten, die ich jemals gegessen habe, du bist immer noch der Meinung, dass die beim Ram in den USA noch ein bisschen besser waren. Oder zumindest haben sie mehr Kalorien gehabt, weil sie in Zuckersoße ertränkt waren.
Ja, die waren zumindest, also die haben halt dieses Ganze gestartet. Das hat mir halt diesen Ruf beschert. Aber wir haben auch in deiner alten Ram-Gruppe das nochmal besprochen, also Johnny und ich, wir sind immer noch der Meinung, dass, also wenn eine Zimtschnecke mehr als ein Kilo hat, obwohl sie nur Handflächen groß ist, dann ist da viel richtig mit dieser Zimtschnecke und deswegen verfechten wir die immer noch.
Ja, es gibt ja in den USA dieses, wie heißt das, fürchterliche Getränk, das doppelt so viel Zucker hat wie Cola und Fanta.
Jetzt hast du mich schnell gefragt.
Kurz du musst theoretisch auch ein Liter mehr als eine Kilo haben, ne? Weil einfach der Zuckergehalt so extrem ist. Mountain Dew?
Na, Mountain Dew ist wie ein Sprite mit sehr, sehr viel Zucker. Aber was du meinst, ist Cream Soda.
Cream Soda, eher fürchterlich.
Cream Soda und eine Zimtschnecke, die ein Kilo wiegt.
Ja, mittlerweile muss ich sagen, für so unsupported Rennen wäre das eigentlich wünschenswert, weil da muss man nicht so oft schämeln, nicht so oft einkaufen gehen.
Ja, und mir ist jetzt beim Bright Midnight, weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, wieder passiert, wieder ein Monster mit Zero Sugar erwischt. Also da muss man, inzwischen ist es eher so, dass man schon schauen muss, dass man nicht von irgendwas eine Zero-Variante erwischt beim unsupported Rennen. Im Alltag ja. Nicht so schlimm.
Starten wir ins Rennen, oder?
Ja, da lang genug um den heißen Brei herumgeredet und herumgetrödelt. Vielleicht magst du uns ganz kurz ein paar Daten zum Startparcours nennen. Wie lang und wohin?
Ja, ich kann da zum Startparcours sagen, es geht nach Roros. Das ist eine Stadt, Marktgemeinde, größere Ortschaft, so im Landesinneren. Das heißt, man fährt nach Südosten. Das ist auch eine sehr gut ausgebaute Straße. Ich habe mir im Training die ersten 50 Kilometer oder so angeschaut und es war super. Zuerst fährt man einen kleinen Anstieg zu diesem Olympiastützpunkt aus der Stadt hinaus und dann geht's bergab. Da war schon das erste kleine Schotterstück, warum auch immer, weil es halt das TCR ist. Ne? Aber das war jetzt nicht so richtig der Rede wert, obwohl es auch dort schon erste Stürze gegeben hat, bei Kilometer 20 oder so, wo ich mir denke, hey, das war kerzengerade bergab, eine Rechtskurve und wieder kerzengerade bergab. Und diese eine Rechtskurve, denke ich mir, muss man nicht mit 100% Risiko fahren. Es hat aber Stürze gegeben. Jedenfalls geht's dann sehr wellig dahin, einige Höhenmeter, keine ganz großen Berge. Und dann war noch wichtig zu wissen, die Wetterprognose war wirklich stabil, trocken, gutes Wetter, aber es wird sehr kalt. Roros liegt auf ca. 700 Meter Seehöhe. Und es ist halt in so einem Tal, in so einem Kältebecken, vielleicht ein bisschen wie in Österreich, das Waldviertel, wo man sagt, wo im Waldviertel gibt es irgendwie neun Monate Winter und 3 Monate ist es kalt. Und es ist meistens die kälteste Region in Österreich und Horus ist halt auch so ein Kältepol und dort ist wirklich 0 Grad war die Prognose für die erste Nacht. Und der Startparcours war circa 195 Kilometer lang, was natürlich, finde ich, sehr spannend ist, wenn du gleich am Anfang so eine lange Strecke hast, wo alle gemeinsam die gleiche Route fahren, da sortiert sich das irgendwie anders, wie wenn es sofort mit freier Routenplanung losgeht und quasi alle in unterschiedlichste Richtungen ausschwärmen.
Ja, was du, oder der Andrew ist ja heuer selbst mitgefahren, außerhalb des GCs natürlich. Hast du vielleicht mit ihm geredet, weißt du, was er sich dabei gedacht hat? Ist es zufällig entstanden oder wollte er irgendwie die Radfahrer, Radfahrerinnen irgendwie von gewissen Regionen oder Hauptstraßen fernhalten?
Also in dem Fall habe ich keine Ahnung, aber grundsätzlich ist so, dass die Veranstalter, also das Lost Dots Team, sie sind ja zu dritt in Wirklichkeit, und ist auch ganz lustig, dass sie immer rotieren. Also es ist eigentlich immer so, dass zwei die Rennleitung, also Race Director und Race Coordinator, nennen sie die ihre Jobs, das sind immer von zwei besetzt und in dem Fall der Andrew, also in dem Fall der Dritte, hat quasi ein Jahr unter Anführungszeichen frei oder für dieses Rennen frei. Und deswegen ist er da selbst mitgefahren, außer Konkurrenz, in einem Zweierteam mit einem anderen Mitarbeiter von Lost Dot noch. Wobei der John hat relativ bald müssen aussteigen und dann ist der Andrew jetzt im Prinzip, ich glaube mittlerweile ist er kurz vorm Ziel, fast das ganze Rennen dann doch solo gefahren, weil, glaube ich, noch in Skandinavien sein Partner ausgefallen ist. Aber generell ist es eben so, dass sie manchmal die Checkpoints und die Parcours so legen, dass halt gewisse Regionen vermieden werden oder dass sie doch trotz der freien Routenplanung die Teilnehmer, das Teilnehmerfeld in so eine gewisse Region lenken können, ohne jetzt alles fix vorzugeben. Zum Beispiel der Checkpoint 4 in Albanien war einige 100 Kilometer vom Parcours 4 entfernt. Und jetzt hast du natürlich den verpflichtenden Parcours und den Checkpoint und sie wollten das eigentlich zuerst ineinander verschachteln, dass der Checkpoint am Parcours ist und haben dann aber gemerkt, es würden dann wahrscheinlich sehr, sehr viele an die Küste fahren, da ist sehr viel Verkehr, das wollen sie nicht. Und jetzt haben sie den Checkpoint weiter ins Landesinnere, nach Süden gelegt, dass quasi damit die Route ein bisschen vorgegeben wird.
Ich habe heuer, also ich habe es heuer sehr, sehr spannend gefunden, die Route, wirklich einmal im Vergleich zu den vorigen Ausgaben, 11 Ausgaben, glaube ich, einmal wirklich was komplett Neues, obwohl man denkt, auf wie viele Wege kann man Europa durchqueren, aber es war richtig cool. Ein Kritikpunkt vielleicht meinerseits, natürlich einerseits will man so viel freie Routenwahl wie möglich, aber jetzt zum Dotwatchen waren es ein bisschen gar wenig Checkpoints, finde ich, weil man halt bei den Checkpoints so richtig die Rangliste sieht, die Abstände, da sieht man die Wahrheit, sonst kann man es halt abschätzen oder ein bisschen herumrechnen. Aber fürs Rennen, vor allem weil es heuer so schnell war und auch so knapp in den Top 10, da Robin natürlich ein bisschen vorne weg, hätte man vielleicht den einen oder anderen Checkpoint mehr gewünscht, weil zwischen den Checkpoints war schon viel Zeit, also teilweise über 2 Tage. Da wünscht man sich natürlich mehr.
Werbung.
Nach der Tour ist vor der Vuelta und nicht nur Tadej Pogacar, sondern auch du kannst zumindest teilweise beides machen und zwar mit unserem heutigen Trainingspartner Join.
Wir haben schon sehr oft erzählt, wie gut wir die Join Trainings App finden, weil sie einfach durch KI-gestützte Lernmethoden dich immer besser kennenlernt. Deine Daten, deine Leistungswerte, deine Ziele, deinen Zeitplan. Und was mir auch besonders gut taugt, die App oder die Plattform entwickelt sich immer weiter. Sie bauen immer wieder Neuigkeiten ein, wie zum Beispiel, was heuer schon neu dazukommen ist der neue Startbildschirm, wo du alles direkt sofort im Blick hast. Dein heutiges Workout, deine Woche, deinen Fortschritt. dann ist der automatische Export dazu gekommen, wo sofort mit Garmin, Wahoo, Zwift, was auch immer, deine Einheit synchronisiert wird. Dann hat es das Activity-Feedback gegeben, wo du quasi selber eintragen kannst, wie schwer sich die heutige Einheit angefühlt hat. Und jetzt für den August gibt es wieder was Neues.
Ja, und im August gibt es die Vuelta Challenge. Das sind 4 Workouts pro Woche der Vuelta. Das sind fixe Workouts, die so die Stages der Vuelta widerspiegeln. Und die kannst du dann nachfahren und dich messen.
Damit gibt's Grand Tour Feeling direkt in deinem Trainingsplan. Ihr findet alle Infos unter join.cc/sitzfleisch und könnt dort auch die Trainings-App 30 Tage völlig kostenlos und unverbindlich testen.
Werbung Ende.
Also es war zwischen Checkpoint 1 und 2, das war die größte Distanz, glaube ich, jemals zwischen 2 Checkpoints. Das war mitten in Norwegen und dann erst in der Slowakei. Also das war, ich habe jetzt keine Kilometer, ich bin nicht bis zu Checkpoint 2 gekommen, leider. Aber ich glaube, zwischen den beiden Checkpoints waren es 4 Tage. 4 bis 5 Tage bei den schnellsten. Und das ist halt schon eine echt große Distanz, wie du sagst, ja. Für quasi eine Zwischenzeit, für ein Zwischenranking. Aber ja, das war, dadurch mal jetzt mit den Fähren und so weiter, hat man dann überhaupt nicht mehr abschätzen können, wie eigentlich das Klassement so ist. Aber ich habe für dich, weil du gesagt hast, auch wie schnell und knapp das Rennen vorne war, ein paar Zahlen rausgesucht, nämlich zum Startparcours. Ich habe die ersten 6 Stunden 26 gebraucht, um den Startparcours zu bewältigen. 1700 Höhenmeter und 195 Kilometer in 6 Stunden 26. Ich bin 272 Watt Durchschnittsleistung gefahren, also relativ hoch und über 30 km/h Durchschnitt. Und trotzdem war ich 20 Minuten hinterm Robin. Und da sieht man einfach, was das für unglaubliche Leistung war. Also allein schon am Startparcours, ich habe dann auch mit dem Nicolas Châtelet, der jetzt schlussendlich Zweiter geworden ist, der war voriges Jahr einige Tage in Führung, sehr überraschend, vor Martin Moritz, vor Victor Bosoni, vor allen. Und er hat gesagt, es ist unfassbar, er ist die gleichen Watt gefahren wie letztes Jahr, aber er war deutlich hinterm Robin. Ich war mit ihm ungefähr gleich am Startparcours. Also ich bin gleich schnell gefahren wie der Führende, der Leader des letzten Jahres, und der Robin war einfach 20 Minuten schneller. Und also der Nicola sagt, der Robin ist stärker als der Victor Bosoni, und der Victor hat voriges Jahr halt sehr clever das Rennen angelegt mit vielen Schlafpausen, aber er hat erst wirklich am Ende so den entscheidenden Move gemacht, und der Robin hat gleich von Anfang an weg das Tempo hochgehalten und hat dann auch keinen Einbruch gehabt. Also das war schon wirklich, wirklich beeindruckend. Aber ich war mit mir sehr zufrieden. Voriges Jahr bin ich absolut nicht gut ins Fahren gekommen. In dem Jahr habe ich das Gefühl gehabt, ich habe weniger eingepackt, keinen Schlafsack, ich habe gute Verpflegungsstrategie gehabt und bin echt so das gefahren, was ich mir eigentlich vorgestellt habe.
Kommen wir gleich ganz kurz, sprechen wir das Fairy Game an, bevor wir dann dazu kommen, wie es dann sich ausgespielt hat. Aber natürlich am Start gehört zur Vorbereitung dazu, überlegt man sich, was für Fähren gibt's von Schweden nach Polen. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was ist im Roadbook gestanden, welche Fähren durfte man überhaupt nehmen und welche Fähren waren nicht erlaubt?
Grundsätzlich waren die Regelungen sehr, sehr frei. Es hat eine Regel gegeben, man darf den Oslofjord auf einer Fähre durchqueren. Das hat mich wahnsinnig geärgert. Das habe ich verflucht, diese Regelung. Weil man kann durch Oslo durchfahren. Oder man kann 30 Kilometer südlich mit der Fähre über den Fjord rüberfahren. Die Fähre geht alle 20 Minuten. Aber ich denke mal, eine Fähre ist eine Notlösung, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Ich kann natürlich nicht von Schweden nach Polen mit dem Rad fahren. die Brücken durch Dänemark und bei Kopenhagen, das sind mit dem Rad verboten. Ich meine, da könnte man die kurzen Fähren nehmen. Oder direkt komplett den Landweg rund um Russland. Ich glaube, das ist aktuell kein Thema. Okay, wir brauchen die Fähre von Skandinavien ans Festland, logisch. Aber einfach nur um südlich von Oslo über den Fjord, das ist für mich eine Abkürzung. Und ich habe es einfach nicht gut gefunden, dass diese Fähre nicht verboten ist, sondern dass explizit gesagt wird, ja, diese Fähre dürft ihr nutzen. Es haben 100% der Teilnehmerinnen diese Fähre genutzt, weil es einfach Sinn macht. Man spart sie 2 Stunden.
Bis auf den einen, der bis nach Stockholm gefahren ist und südlich von Stockholm die Fähre genommen hat, der einfach komplett quer rüber gefahren ist. Der hat diese Fähre nicht genommen. Der ist tatsächlich sogar nördlich von Oslo.
Ja, nach super, Schweden gefahren. Finde ich gut. Ich hab echt lange Zeit versucht, eine Route zu finden durch Oslo ohne diese Fähre, aber ich habe keine gefunden, die nicht deutlich langsamer ist. Und dann habe ich gedacht, okay, will ich jetzt Idealismus betreiben und aus Prinzip keine Fähre nehmen, dafür gleich 2 Stunden Rückstand haben, habe mich dann auch für die Fähre entschieden. Und dann, die großen Fähren, da hat es nur eine einzige Regelung gegeben. Das waren Koordinaten, also es war eine Linie, und südlich dieser Linie darfst du jede Fähre nehmen über die Ostsee. Das heißt, irgendwo in der Nähe von Göteborg war diese Linie. Alles, was südlich ist von Göteborg, darfst du quasi nutzen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass der Großteil nach Swinemünde in Polen gefahren ist. Da hat es von Malmö, Trelleborg und Ystad 3 Möglichkeiten gegeben. Ganz wenige sind von Karlskrona nach Danzig gefahren. Ganz wenige sind nach Rostock gefahren, weil du dann wieder mehr Kilometer in Deutschland zurücklegen musst. Und ich glaube, wie du gesehen hast, eine Person ist Stockholm gefahren, oder?
Ja, südlich von Stockholm nach Danzig, ja.
Ja, aber ich glaube, du sitzt ja einen Tag auf der Fähre, oder? Sehr, sehr lang.
Sehr, sehr lang. Kannst dich gut erholen und gut verpflegen.
Ja, genau. Und für mich war klar, okay, ich mit im besten Fall noch Swinemünde in Polen und ich habe dann mir einen Plan überlegt, so die Geschwindigkeiten überlegt, wie lange werde ich bis dorthin brauchen. Und für mich war klar, Donnerstag 2 Uhr nachts wäre perfekt.
Start war Sonntag 21
genau.
Uhr.
Genau.
Und, die Fährzeiten waren, es war eine Fähre pro Tag von Malmö, oder? Oder zwei?
Ja, von Malmö habe ich gar nicht so genau geschaut. Das war in meinem Plan nicht so präsent. Ich habe Trelleborg und Ystad in den meisten Fällen gehabt. Da hat es aber jeden Tag 3 oder 4 gegeben. Also 20 Uhr, 22 Uhr, 2 Uhr nachts und so. Aber ich habe einfach nicht gedacht, dass ich am Mittwoch vielleicht schon dort bin. Und dann habe ich irgendwie so im Rennen, weil die ersten 1-2 Stunden hat es doch noch recht viele Gruppen gegeben. Da hat man ein bisschen geplaudert und so. Bis sich das dann alles so in die Länge gezogen hat und da ist mir das so, ja, irgendwie werden anscheinend die Fähren am Mittwoch recht hoch gehandelt und ich habe mir gedacht, Mittwoch? Kein Mensch kann am Mittwoch eine Fähre erreichen, das ist völlig unrealistisch. Ich habe bisher jedes Jahr bei dem Rennen eine Marschroute gehabt, die ich nicht geschafft habe. Ich habe immer zu schnell gerechnet und jetzt in diesem Jahr habe ich wirklich versucht, nicht zu schnell zu rechnen und ich habe einfach nur gehabt, Donnerstag 2 Uhr früh ist das frühestmögliche. Und schlussendlich bin ich dann auch am Mittwoch dort gewesen und der Robin sogar Mittwoch 11 Uhr Vormittag. Und das habe ich in meiner Vorbereitung in den ganzen Excel-Tabellen nicht am Schirm gehabt. Ich habe dann echt müssen unterwegs schauen, welche Fähre soll ich dann dort nehmen. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht.
So weit sind wir noch nicht. Aber ich wollte nur einfach vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen das auch ansprechen, dass das halt in der Vorbereitung so viel Zeit einnimmt. Und das war jetzt im Vergleich zum letzten Jahr ja noch relativ, unter Anführungszeichen, einfach zu planen, weil nach wie viel Kilometer war die Fähre? Noch
circa 1700. Aber es war heuer viel komplizierter zu planen, weil man hat gewusst, je nachdem, welche Uhrzeit, musst du verschiedene Häfen anfahren. Du hast wirklich für 3 Häfen die Route gebraucht und musst dann halt früh genug die Entscheidung treffen, zu welchem Hafen fahre ich hin. Voriges Jahr war es im Prinzip so, eine Fähre in Bari, die Frage ist, schaffst du es oder schaffst du es nicht? Es war das Enttäuschungs- und das Frustpotenzial voriges Jahr war unglaublich groß, aber verschiedene Routen hat man nicht planen müssen.
Ja, und es, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, es ist halt viel weiter fortgeschritten im Rennen und das vom Start zu planen,
ist nicht möglich.
Und diesmal war es halt gerade so eine Distanz, wo man vielleicht noch, wenn alles nach Plan geht, einen guten Plan haben kann.
Ja, genau, das stimmt schon. 3 Tage kann man so einigermaßen abschätzen, wie lange man dafür brauchen sollte.
Ja.
Soll ich zum Abschluss unserer ersten Episode heute noch ein kurzes Video abspielen von den ersten Rennstunden?
Ja, mach das. Das ist, glaube ich, ein schöner Deckel für diese Episode.
So, es ist kurz vor Mitternacht. Die norwegische Landschaft ist ein Wahnsinn. Und ja, es läuft richtig gut. Also zu Beginn war längere Zeit alles dicht gedrängt. Hat eine Zeit gedauert, bis sie die letzten Gruppen auflösen. Aber jetzt habe ich einen super Rhythmus gefunden. Und man sieht sogar, wenn man bei Heiser vorbeifährt, durch die Fenster, dass irgendwo ein Fußballmatch übertragen wird. Leider weiß ich nicht mehr, aber ist mir relativ egal.
Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe einmal, glaube ich, dich auch gefragt, wie das Fußballmatch steht und ich habe da nur gehört, das Fußballmatch war nicht gut. Also das WM-Finale Argentinien gegen Spanien.
Ich hab's richtig geil gefunden. Es war so ein richtig intensives Spiel. Es war jetzt spielerisch kein Highlight, aber ich hab's unglaublich geil gefunden anzuschauen. Ich hab's auch in Norwegen angeschaut. Und habe da auch eine eSIM dafür benutzt.
Ah, okay. Ja, sehr gut. Aber ich habe halt manchmal, wenn man so bei Heiser vorbeigefahren ist, hast du gesehen, so Wohnzimmerfenster innen drinnen am Fernseher siehst du irgendwie einen Spieler mit blau-weißem Dress, gerade in der Großaufnahme und ja. Ich habe die WM nicht so intensiv verfolgt, aber ich wollte natürlich schon wissen, wer das Finale gewinnt.
Aber viel spannender ist ja eher kulturell das, oder? In Norwegen, also Vorhänge gibt's gar keine, oder? Man sieht einfach in jedes Haus komplett rein und es ist auch durchgehend beleuchtet. Also
ja, genau. Ich hab
man sieht
erfahren,
in jedes Wohnzimmer sieht man einfach rein.
Und ich habe auch erfahren, dass in Norwegen, jetzt sind wir ein bisschen abseits vom Radfahren, der Strom extrem billig ist, weil erstens Wasserkraft, überall rinnt Wasser, also es gibt Wasser ohne Ende. Und es wird noch dazu vom Staat irgendwie gefördert oder es gibt so eine Strompreisregelung. Der Strom ist immer extrem billig und wenn die Preise steigen sollten, gibt es irgendwie Förderungen oder staatliche Regelungen, dass der Strom billig bleibt. Deswegen gibt es die beheizten Toiletten überall. Die öffentlichen Klos sind beheizt. Teilweise Bodenheizungen in Städten, weil Strom für die Bodenheizung, für die Gehwege, für die Straßen ist günstiger als der Winterdienst mit Salz und Streusplit und so. Echt spannend.
Ja, und wir reden jetzt vom Sommer, von der Bright Midnight. Ich glaube, im Winter braucht man halt auch viel Strom, um wenn es 20 Stunden finster ist. Ja, also ich würde sagen, wir haben den Startparcours abgehandelt. Wir wollten eigentlich jetzt mit den Impressionen von deinem Start aufhören. Jetzt haben wir uns da blöd verplappert. Hör mal auf. Wir hören uns schon wieder in Kürze, weil wir werden jetzt unseren Rhythmus fürs TCR ein bisschen erhöhen. Also, bleibt dran. Abonniert uns. Falls ihr nicht schon längst abonniert habt, was hält euch davon ab? Und dann seht uns in wenigen Tagen wieder in eurem Feed.
Wir werden jetzt dir zweimal die Woche herauskommen, so wie immer bei den Transcontinental-Serien. Und danach gibt es auch bald eine Überraschung. Ich glaube, so viel können wir vorwegnehmen.
Keine Sommerpause für uns jedenfalls.
Keine Sommerpause, die ist bereits vorbei. Und jetzt habe ich wirklich noch ein kleines Video als Abschluss. Das war ein paar Stunden später. Da sieht man am Hintergrund schön, wie sie das um 2 Uhr in der Nacht quasi anfühlt. Und damit hören wir auf. Und
ja, aber bevor wir aufhören, wir nehmen immer noch einen Podcast auf, also ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, das Video zu beschreiben.
YouTube. Man kann es auf YouTube anschauen.
So, ich muss sagen, ich habe richtig gut ins Rennen reingefunden. Einen guten Rhythmus. Eine gute Leistung, gute Ernährung. Ich liege ja ganz gut aktuell und es ist jetzt 3 in der Nacht und es wird bereits wieder hell. Es ist so irre. Das Einzige ist, es hat jetzt immer so zwischen 0 und 2 Grad. Also es ist echt sehr, sehr frisch. Eh ziemlich angenehm nach der Hitzewelle. Aber 0 Grad ist halt schon wirklich richtig frisch.